Rand wird's interessant. Anders wohnen im Tübinger Süden. Französisches Viertel, Wenfelder Garten, Wagenburgen. Wir bauen eine neue Stadt. Eine partizipative Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum.
Wir haben hier auch erstmal Fotos von der Wagenburg und auch Fotos, die erstmal das Innere eines typischen Wagenburg-Wagens zeigen. Bloß da fängt die Schwierigkeit schon an, was ist typisch Wagenburg, weil es ist so, die Wagen sind alle höchst individuell gestaltet. Aber genau diese Individualität wollten wir auch darstellen. Im Grunde ist jeder Wagenbürger selbst dafür verantwortlich, wie bequem oder weniger bequem man es hat. Was, glaube ich, alle eint, ist eben, dass man auf bestimmte Dinge verzichtet, die für die meisten Menschen alltäglich zum Alltag mit dazugehören, wie fließend Wasser und dass man Strom hat und solche Dinge. Aber was jetzt allein den Wohnwert so betrifft, da gibt es halt sehr große Unterschiede. Und was bei den Wagenbürgern sehr schön ist, was ich auch sehr schätze, ist, dass einfach sehr viel selbst gemacht ist und dass die Möbel jetzt auch nicht irgendwie aus dem Möbelhaus kommen, sondern das sind im Grunde Recyclingmöbel. Also im Grunde wird da nichts gekauft, sondern man schaut, wo man was vom Sperrmüll kriegen kann und funktioniert es einfach um. Man baut es um, man passt es individuell an, so wie man es dann halt mag. Und das ist ja auch ein politisches Anliegen, um eben Ressourcen einzusparen, dass man dieses Leben halt für sich auch wählt. Wir haben diese Fotos erstmal gemacht, weil eben sehr viele, die nicht in Tübingen wohnen und von außerhalb kommen, wahrscheinlich gar nicht wissen, was ist überhaupt so Wagenburg oder wie sieht sowas aus. Es gibt ja auch nicht so viele Städte, die eine Wagenburg haben. Und wir haben hier so eine Gegenüberstellung von historischen Aufnahmen aus den frühen 90er Jahren und eben Aufnahmen von heute, von innen und außen, die erstmal einen Eindruck vermitteln, wie leben diese Leute denn. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass die Wagenburg-Bewegung im modernen Sinne ja politisch motiviert ist. Klar gab es schon über längere Zeiten hinweg fahrendes Volk, kann man so sagen. Aber dass man sehr bewusst in einem Wagen wohnt und auch flexibel an Orten hin und her zieht, hat tatsächlich einen Ursprung in den 70er Jahren in den USA und Frankreich, wo das auch eigentlich als ein Mittel der politischen Arbeit galt. Ja, man wollte halt flexibel sein können, um den politischen Kampf dann dort führen zu können, wo es gerade nötig ist. So, das mag auch ein bisschen vorgeschoben sein, weil wenn wir die Interviews uns dann angehört haben, war es auch so, dass man natürlich auch gern dahin gefahren ist, zum Beispiel im Sommer, wo es einen schönen Strand gab oder wo es schönes Wetter gab. Oder ja, also man hat halt diese sehr flexible Wohnform gewählt. Und was ein bisschen paradox scheint, ist vielleicht, dass man in Tübingen dann doch immer dafür gekämpft hat, bleiben zu dürfen. Also man wollte halt immer sesshaft werden eigentlich. Es war so, dass die Anfänge der Wagenburg in Tübingen bis auf die späten 80er Jahre zurückgehen. Da gab es mal auch eine Besetzung von Aktivisten in der Lu 15, die geräumt worden ist. Und kurz danach, 1990, hat sich Kunterbund gegründet. Das war quasi die erste Wagenburg. Auch da war auch ein politisches Argument. Ja, man wollte sich diesem Wohnungsmarkt entziehen, der damals ja auch schon sehr kommerziell orientiert war. Und auch damals herrschte Wohnungsnot und die Mieten waren sehr hoch. Und man wollte günstigen Wohnraum schaffen. Dass man sagte, wir schaffen günstigen Wohnraum für viele Leute. Man siedelte an verschiedenen Stellen, man war am Festplatz, beim Tierheim, beim Hubschrauberlandeplatz und immer wieder war man eigentlich so von Räumung bedroht und man hatte, sagen wir mal, nicht die Sicherheit, dass man da auch mal bleiben konnte. Als dann die Franzosen weggingen, waren die Wagenbürger quasi die Ersten, die sich dieses Gebiet aneigneten. Die siedelten zuerst bei diesem Hubschrauberlandeplatz und beim Tierheim, also in der Nähe eigentlich von der Kaserne. Und es gab dann Verhandlungen mit der Stadt, also man wollte bleiben, die Stadt war erst dagegen, bloß dann hat man so gesagt, ach, dann könnt ihr ja da neben das Kasernenareal ziehen, weil man eigentlich so dachte, dieses Areal ist ja so weit draußen, es ist so am Rand der Stadt, das ist sozusagen so ein bisschen aus den Augen, aus den Sinn, das interessiert uns Kernstadtbewohner ja nicht weiter. Und so gab es dann einen Beschluss vom Gemeinderat, dass man da eigentlich beim ehemaligen Schießstand sich ansiedeln durfte. Kontrovers ging es dann aber zu, als dann kurze Zeit später sich eine zweite Wagenburg gegründet hat, Bambule, die dann auch was auf das Kasernenareal zog mit ihren Wägen und dort lebte. Und das war dann quasi für den Gemeinderat ein Dorn im Auge. Es gab eine Beschlagnahmung der Wägen. Die durften dann da zwar lagern in den Hallen, aber die Leute durften nicht drin wohnen. Daraufhin haben die Mitglieder von Bambule Protestaktionen initiiert. Vor allen Dingen haben sie dann im Winter vor dem Rathaus kampiert, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Es gab eine große Solidaritätswelle und als Resultat wurde dann auch ihnen erlaubt, dort zu bleiben, also dass die dann auch sich in Tübingen ansiedeln durften, und zwar direkt neben Kunterbund. Und seitdem gibt es in Tübingen quasi zwei Wagenburgen, Bambule und Kunterbund, die jetzt von außen aber eigentlich als eine Wagenburg wahrgenommen werden. Und sagen wir mal, seitens der Stadt war das dann so, dass die das eigentlich deshalb verhindern wollten, weil die halt dachten, wenn wir jetzt eine zweite Wagenburg zulassen und da dann weich werden, dann kommt bald die dritte und die vierte und die fünfte, und das wollte man halt auf keinen Fall. Aber da hat man das so rechtlich abgesichert, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt einen Wagenplatz, so zwar mit zwei Wagenburgen, aber einen Wagenplatz, wie halt vorher auch schon, und man hat einfach die Höchstbewohnerzahl festgesetzt. So und so viele Leute dürfen da wohnen und nicht mehr. Es gab dann später in den 90er Jahren nochmal einen runden Tisch mit Vertretern der Stadt, weil die Wagenburgen halt immer weiter von Räumungen bedroht waren. Und sie kämpften halt dafür, dass sie auch offiziell ja dort bleiben dürfen, auch dann dementsprechend in den Plänen der Stadt verankert sind. Und das konnten die dann doch durchsetzen. Es gab dann, sagen wir mal, Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Die Wagenbürger haben dann zugestimmt, dass sie sich an gewisse Regeln halten müssen. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr nur mit Holz heizen, sondern auch mit Gas, was dann A, umweltfreundlicher war, und auch B, die Bewohner im französischen Viertel, welches es damals dann ja auch schon gab, nicht mehr ganz so sehr mit Ruß belästigt hat. Also solche Sachen halt. Und die, wie gesagt, die Wagenbürger haben sich dann verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten. Im Gegenzug hat dann die Stadt ihnen dann einen langfristigen Pachtvertrag gewährt. Das heißt, das Areal gehört noch der Stadt, aber wird jetzt gepachtet von den Wagenbürgern, und sie sind seit 1997 auch Teil des Grünplans, weil es ist ja im Grunde ein Gartenbereich, ein Grünbereich, wo sie jetzt aber mit den Wägen offiziell eingezeichnet sind. Dieses Bild haben wir ausgewählt, weil da sieht man das in Gesprächen viel zitierte Hochklo. Also die Wagenbürger hatten ja keine Wasserspülung und kein WC im herkömmlichen Sinne, sondern hatte eben ja ein Aussichtsturm, sieht ein bisschen aus wie so ein Jägerstand. Und da konnten die dann ihr Geschäft verrichten und konnten den weiten Blick über Tübingen genießen. Andererseits konnte auch manch ein Spaziergänger auch einen anderen Blick, sagen wir mal, sehr genießen. Und das war dann doch Anstoß für sehr viele witzige Anekdoten, was man da alles so beobachten konnte auf diesem Hochklo. Also es ist ja bis heute so, dass es ja keine Spülung oder so gibt, dass man das halt dann einfach draußen verrichtet und dann das dann noch in der Grube entsorgt.